Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bild der Wissenschaft Podcast. Heute geht es um das Thema Dopamin, mehr als ein Glückshormon.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Bei den Gesundheitsgurus ist der Botenstoff Dopamin derzeit der Renner. Es wird als Glückshormon unseres Gehirns gefeiert. Andererseits wird gewarnt, dass das Dopaminsystem bei vielen Menschen aus dem Gleichgewicht geraten sei. Ständige Reize durch die sozialen Medien, dauerhafte Beschallung durch Musik oder starker Zuckerkonsum belasteten unsere Glückszentrale. Mittlerweile rufen Wellness-Coaches sogar zum Dopaminfasten auf und die Krankenkassen geben Tipps für echte Glücksgefühle. Doch was hat es tatsächlich mit dem Dopamin auf sich? Welche Rolle spielt es in unserem Stoffwechsel und was ist von dem Hype ums Dopamin zu halten? Darüber spreche ich heute mit Wolfram Schulz. Der Neurowissenschaftler von der Universität Cambridge gehört zu den führenden Dopaminexperten weltweit. Seiner jahrzehntelangen Forschung ist es zu verdanken, dass wir heute wissen, wie dieses faszinierende Molekül funktioniert und wie es uns permanent zu ökonomischem Handeln treibt. Herzlich willkommen, Herr Schulz. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Ja, ihr werdet tiefer in die Chemie des Dopamins oder in diesen Hype um den angeblichen Glücksbringer einsteigen. Vorab die Frage, Sie beschäftigen sich ja schon seit Jahrzehnten mit Dopamin. Wie sind Sie denn ursprünglich auf diesen Botenstoff gekommen oder gestoßen?
Durch reinen Zufall. Wir haben Dopaminneurone untersucht, weil die Zerstörung von Dopaminneuronen zu einer sehr schweren Bewegungsstörung, die mit dem Tod endet, dem Parkinsonismus führt. Und wir wollten sehen, ob die Dopaminneurone mit Bewegungen zu tun haben. Und das haben sie auch ein bisschen, aber nicht furchtbar viel, zumindest nicht in der präzisen wissenschaftlichen Weise, wo sie eigentlich bei einzelnen Bewegungen direkt aktiv werden sollten. Was wir aber gefunden haben, ist, dass wenn eine Belohnung dann erscheint, nach so einer Bewegung, dass die Neurone sehr, sehr stark antworten, ganz kurz und ganz scharfe Antwort zeigen, die auch nicht so ganz leicht zu verstehen ist. Und das hat dann nach vielen Jahren dazu geführt, dass wir das als, das, was man jetzt unter Dopamin versteht, diesen Belohnungsvoraussagefehler, das den zu finden.
Ja, das heißt, da bringen sich schon zwei Dinge zusammen, mit denen Dopamin, so habe ich in meiner Vorrecherche herausgefunden, zu tun. Das ist einmal die Belohnung, aber auch die Bewegung. Also die Motorik im Gehirn, sage ich jetzt mal, in dieser Kontext mit dem Parkinson, das erschließt sich ja erstmal nicht, dass das beides zusammengehört. Und vielleicht können wir das am Anfang nochmal trennen. Also das heißt, als Sie damals eingestiegen sind in die Forschung, da war noch gar nicht so klar, dass das Dopamin mit Bewegung, Motorik, Parkinson überhaupt zu tun hat? Oder gab es da schon so eine Ahnung?
Doch, die Ahnung gab es natürlich, weil häufig in der Hirnwissenschaft definiert man die Funktion einer Hirnstruktur nach den Defiziten, die auftreten, wenn die Hirnstruktur aus irgendeinem Grund zerstört ist. Also die Zerstörung der Dopaminzellen bei Parkinsonismus wurde in den 70er Jahren von Nornikiewicz und so gefunden, oder in den 60er Jahren. Mhm. Und damit war es ziemlich klar, dass Dopamin eine Rolle in Bewegung spielt. Wenn man die Dopaminzellen zerstört, dann bewegt man sich nicht mehr. Und diese Zerstörung, die sogenannte Degeneration, tritt beim Menschen, bei einer gewissen Prozentzahl von Menschen, spontan auf im Alter. Also eine spezifische Neurodegeneration, spezifisch der Dopaminzellen. Aber dass das dann schon mit Bewegung zu tun hat, das war doch schon klar von den Defiziten der Parkinson-Patienten.
Ja.
Natürlich die Geschichte, dass dann die Neurone plötzlich auch auf Belohnung reagieren, ist etwas, was man im Gehirn eigentlich nicht erwartet. Nämlich, dass die gleichen Neurone zwei verschiedene Funktionen haben. Und darunter leiden die Neurobiologen immer noch, dass man einfach automatisch annimmt, eine Hirnstruktur hat eine Funktion, der visuelle Kortex hat mit Sehen zu tun und nichts anderem. Aber das ist bei diesen alten Strukturen wie Dopaminzellen und Basalgangen überhaupt nicht der Fall. Die gleiche Neurone, in dem Fall der Dopaminneurone, die gleichen Nervenzellen haben sowohl eine Bewegungsfunktion als auch eine Belohnungsfunktion. Das kann man sehr deutlich im Experiment trennen an der Geschwindigkeit der Veränderung der Dopaminantworten oder Dopaminaktivität. Aber es ist konzeptuell ein großer Sprung.
Das ist interessant, was Sie sagten, dass man über die Jahre oder Jahrhunderte, ich weiß nicht wie, an dem Ausfall von bestimmten Hirnregionen festgestellt hat, dass die eine Rolle spielen. Ich meine, mich zu erinnern, dass man im Ersten Weltkrieg irgendwie da durch die Schussverletzung am Hinterkopf festgestellt hat, dass das mit dem Sehsystem zu tun hat. Ist das richtig? Das fällt mir gerade ein.
Das Kleinhirn, sehr berühmte Studien vom Ersten Weltkrieg haben definiert, dass das Kleinhirn mit Bewegung zu tun hat. Absolut. Die erste Definition der Funktion einer Struktur erfolgt häufig durch die Ausfälle, die auftreten, wenn diese Struktur zerstört ist. Ja. Entweder durch physikalischen Impact, wie im Krieg, oder auch durch spontane Degeneration im Alter oder in speziellen Krankheiten.
Wie bei Parkinson jetzt, ne? Ich habe noch einen anderen Gedanken gehabt. Ich habe vor Jahren, Anfang der 90er, war den Film Awakenings gesehen mit Robin Williams und Robert De Niro in den Hauptrollen. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen.
Wie hieß der Film?
Awakenings hieß der. Die waren in einem Trance-Zustand. Und die bekamen irgendwie, ich habe nochmal nachgeguckt, L-Dopa oder so. Ich dachte, das ist eine Vorstufe vom Dopamin. Und dann wurden die plötzlich wach. Das hat mich unfassbar fasziniert damals. Was war denn da los? Das würde ich gerne nochmal klären.
Das ist Parkinson. Es war ein Parkinson-Patient. Und das L-Dopa geht ins Gehirn und wird in Dopamin umgesetzt und von anderen Zellen und wird dann, die Dopaminzellen sind kaputt, produzieren kein Dopamin mehr. Aber, und wie gesagt, Dopamin geht nicht ins Gehirn, wenn man es verabreicht, auch intravenös nicht. Aber das L-Dopa geht ins Gehirn, wird in Dopamin umgewandelt von anderen Zellen und stimuliert dann die Dopaminrezeptoren. Nicht unbedingt in einer komplett normalen Weise, weil das ganze System nicht richtig funktioniert, aber die Personen schwachen auf aus ihrer Starre und können sich wieder bewegen. Oh ja, das ist die ganze Grundlage der Funktion von Dopamin in Parkinsonismus. Das ist genau das.
Ah ja, und da nochmal, also was genau steuert dann das Dopamin bei der Bewegung, bei der motorischen Geschichte?
Das Dopamin ist notwendig im Striatum, das heißt im Nucleus caudatus, im Putamen und im ventralen Striatum, damit die Information vom Cortex durch den Basalgang hindurchgeht und wieder zurück zum Cortex geht. Das ist eine sogenannte kortikale Basalgangenschleife, eine subkortikale Schleife, die notwendig ist zur Bewegung. Aha. Das Dopamin erlaubt, dass diese Impulse durch das Striatum gut durchgehen. Wenn das Dopamin nicht da ist, funktioniert die Schleife nicht und dann funktioniert die Bewegung nicht. Also Dopamin braucht man praktisch sowas wie Benzin in einem Tank, damit Auto fährt, damit diese Schleife vom Cortex durch die Basalgang funktioniert.
Ja, also der Film heißt Awakenings, basiert auf einer wahren Geschichte.
Ist ein sehr beeindruckender, ein sehr trauriger und sehr beeindruckender Film.
Aber Sie kennen ihn auch, das finde ich sehr schön. Interessant, ne, dass wir jetzt gar nicht über das Glück sprechen, wie das so im Moment herumgeistert. Darauf kommt man auch vielleicht gleich nochmal, was mit diesem ganzen, von diesem Hype da zu halten ist, wie man zu dem Glück kam. Nochmal zu der Verbindung zwischen der Bewegung und der Belohnung. Sie sagten, das ist jetzt beides in diesem Dopaminareal miteinander verknüpft. Was hat denn jetzt Belohnung mit Bewegung zu tun?
Naja, theoretisch führt man Bewegungen aus, um eine Belohnung zu bekommen. Oder andersherum, wenn man eine Belohnung haben möchte, muss man eine Bewegung machen. Wobei ich das Wort Belohnung mehr in dem wissenschaftlichen Sinne benutze, dass es etwas ist, das man braucht zum Leben. Ja. Also eine Belohnung ist nicht einfach nur eine Schulterklopfen, sondern wir verstehen von der Wissenschaft her eine Belohnung als jedes Essen und Trinken, jede Moleküle, die man braucht zum Leben.
Ja.
Und um die Gene fortzupflanzen in der nächsten Generation. Also wir bezeichnen Belohnung alles, was einen dazu bringt, mehr davon haben zu wollen. Zum Beispiel mehr zu essen, mehr zu trinken, mehr Sex.
Ja, das heißt, wir gehen in der Evolution jetzt ein ganzes Stück zurück, ne, bezüglich Dopamin. Das ist die Evolution wahrscheinlich schon seit Jahrmillionen, ne?
Oh ja, von Bienen und Fruchtfliegen bis zum Affen und Menschen. Alle Tiere haben Dopamin. Die haben nicht unbedingt überall die gleiche Funktion. Und bei Bienen sind es zum Beispiel Oktopamin-Neurone, die die Belohnungsfunktion haben. Aber Fruchtfliegen haben, ich glaube, ein halbes Dutzend Dopamin-Neurone, die aber mit Belohnung zu tun haben. Nicht alle, manche auch mit Bestrafung, aber die meisten haben mit Belohnung zu tun bei der Fruchtfliege, ja.
Das heißt, diese Dopaminzellen steuern so ein bisschen unsere intrinsische Motivation, uns den Nektar zu holen oder was anderes Leckeres zum Beispiel, oder?
Absolut, absolut.
Das heißt, wenn Sie die Rolle des Dopamins im Gehirn beschreiben müssten in drei Sätzen, geht das? Kann man das?
Ja, Dopamin ist notwendig für Bewegungen. Wenn man Dopamin entfernt, werden die Bewegungen praktisch unmöglich. Dopamin ist aber auch eine Substanz, die Belohnung signalisiert, und da Belohnung eng mit Emotionen zu tun hat, Gefühle ist ein bisschen schwierig zu untersuchen,
Ja.
aber Ausdrücke von Glücksgefühlen, die man beobachten kann, die kann man sicherlich mit Dopamin auch verbinden, ja.
Das heißt, das Dopamin ist dann sozusagen das Molekül, das uns antreibt, ich sage jetzt mal eine Bewegung auszuführen, um etwas zu bekommen, also der Motivator. Und das Glück oder das Glücksgefühl stellt sich dann später ein oder hat aber dann mit dem Dopamin nichts zu tun, richtig?
Das ist nicht so sicher.
Aha.
Doch, doch, ist auch schon mit Glück zu tun. Auch man hat ja auch ein Glücksgefühl in Erwartung auf eine Belohnung. Also das Glücksgefühl kann sich einstellen, bevor man überhaupt die Bewegung durchführt. Es kann sogar sein, dass man eine Bewegung durchführt, um ein Glücksgefühl zu haben, zum Beispiel eine Tafel Schokolade aufzumachen. Oder man freut sich schon beim Anblick der Schokoladentafel, auch ohne dass man die Schokolade im Mund hat, freut man sich schon, hat schon ein Glücksgefühl. Und die Dopaminzellen reagieren da wunderbar auf solche voraussagende Reize, wie wir sie nennen.
Was tun die denn dann? Also bei dieser Voraussage, also feuern die dann und dann wird irgendwas ausgelöst? Wie kann man sich das vorstellen?
Befeuern, sie erhöhen die Frequenz der Aktionspotenziale. Das ist so, dass ein Neuron macht, um mit einem anderen Neuron zu kommunizieren oder um ein anderes Neuron zu beeinflussen. Die Dopaminneurone zeigen über weniger als eine Sekunde, vielleicht eine Viertelsekunde lang, eine deutlich erhöhte, 10-fach, 20, 30, 50-fach erhöhte Anzahl von Aktionspotenzialen in dieser kurzen Zeit,
Aha.
und diese Aktionspotenziale, das Dopamin dann ausgeschüttet wird als Neurotransmitter und andere Neurone beeinflusst. Und wenn man das elektrisch oder artifiziell bei Tieren macht, indem man eine Elektrode an die Dopaminzellen bringt und dort diese Dopaminneurone aktiv macht, sodass sie mehr Aktionspotenziale produzieren und dass damit dann Dopamin ausgeschüttet wird, dann tun die Tiere das wieder und wieder und wieder, bis sie müde werden. Also das ist die sogenannte elektrische Selbstreizung, die in den 1950er Jahren entdeckt wurde.
Aha.
Und das ist am Ende dann von Roy Wise 1980 auf das Dopaminsystem bezogen worden. Nicht alle von diesen Orten im Gehirn sind Dopamin, aber die Hälfte ungefähr. Und das funktioniert sehr gut. Die Erregung von Dopaminneuronen durch einen äußeren Reiz führt dazu, dass die Person das Tier, in dem diese Dopaminneurone erregt werden, wieder zu diesem Reiz gehen will.
Ja.
Und da wir davon ausgehen, dass Belohnung mit Emotionen zu tun haben, führt das sehr wahrscheinlich zu einem Glücksgefühl. Das ist immer noch ein bisschen diskutiert aus verschiedenen Gründen.
Ja, ich bin da so ein bisschen verwirrt, auch bei dieser ganzen Diskussion um das Dopamin, weil ich dieses Glücksgefühl mit Endorphinen, also so landläufig in
Ja.
Verbindung gebracht hatte. Und da frage ich mich jetzt, wenn quasi das Dopamin der Motivator ist, wer stellt dann das Glücksgefühl ein, sozusagen? Also, ja, für mich waren es immer die Endorphine, deswegen.
Sehr schwer zu sagen, also Glücksgefühl und so die Motivation, das sind manchmal auch sehr schwer zu trennen, aber auf jeden Fall natürlich die Enkephaline, die Endorphine haben sicherlich zu tun mit Glücksgefühlen und Dopamin auch. Man kann Morphinspritzen oder den Personen geben und da stellen sie Glücksgefühle ein. Das kann man mit Dopamin nicht machen. Dopamin selber geht nicht ins Gehirn, wenn man das verabreicht. Da gibt es eine sogenannte Blut-Hirn-Schranke und da kann das Dopaminmolekül nicht ins Gehirn eintreten und da kann man alle möglichen anderen Tricks machen und das ist alles nicht so klar. Aber wenn man weiß, dass Dopamin-Neuronen erregt werden in einer Situation, dann sieht man gewöhnlich auch, dass die Personen ein erhöhtes Glücksgefühl zeigen oder berichten.
Ja, dann reite ich jetzt doch mal auf dieser Glücksschiene herum. Also diese Idee, die im Moment diskutiert wird, die Leute sind viel in den sozialen Medien aktiv und in Sekundenrhythmus kommt ein neues Video und ein neuer Impuls und eine neue Geschichte. Erst eine Katze, dann kommt eine Süßigkeit, dann kommt ein Sportschuh und diese Dauerbefeuerung durch insbesondere die sozialen Medien, die sind ja unter Beschuss. Hat es tatsächlich was damit zu tun? Ist das so diese Reizung, die Sie vielleicht auch mit diesem Reiz wiederholen eben angesprochen hatten? Oder gibt es da gar keinen Zusammenhang?
Doch. Diese ganzen Reize erregen das Dopaminsystem. Also erstmal, Neuigkeit ist selbst eine Belohnung. Und das kann man messen im Verhalten. Und als Belohnung erregen die Dopamineurone. Neue Reize erregen Dopamineurone. Dazu kommt, und jetzt wird es kompliziert, dass die Dopamin-Antwort auf Belohnung nicht nur auf die Belohnung selbst antwortet, sondern auch auf die Aufmerksamkeit, die durch so eine Belohnung erzeugt wird. Also im Gehirn wird ein Reiz erstmal überhaupt entdeckt, ohne identifiziert zu werden. Dann wird der Reiz identifiziert. Dann wird der Belohnungswert des Reizes festgestellt. Das geht alles innerhalb von 70 Millisekunden.
Oh ja.
Und die Dopaminzellen reagieren bereits auf das Auftreten des Reizes, was wir den Impact nennen. Mhm. Und natürlich, je stärker so ein Impact ist, also je heller der Reiz ist, der auftritt, je interessanter das Gesicht ist, dass man in dem Video sieht, je schneller sich die Folge im Video ändert, desto mehr reagieren die Dopamineurone, sowohl wegen der Aufmerksamkeit, die dadurch erzeugt wird, als auch auf den Belohnungswert, der in der Neuigkeit steckt. Also es gibt eine schöne Dopaminantwort darauf. Kann man sich vorstellen, weiß ich nicht genau, hat man nicht genau gemacht, aber das ist ja der perfekte Reiz für Dopaminzellen.
Okay. Und was hat es dann mit diesem Dopaminfasten auf sich? Das klingt so ein bisschen lustig, weil ja Dopamin permanent ausgeschüttet wird im Gehirn. Das heißt, man kann jetzt nicht irgendwie seinen Dopaminspiegel runterfahren, indem man sich in die Sonne legt und nichts tut, oder?
Kann man nicht. Nein, der Dopamin ist eines der bestregulierten Moleküle im Gehirn und der Dopaminspiegel ist absolut konstant. Den kann man nicht verändern. Aha. Aber ich glaube, da steckt schon was dahinter mit diesem Dopaminfasten. Es ist, man soll fasten an den neuen Reizen oder an den wechselnden Reizen, die Dopaminneuronen regen. Das Dopaminsystem selber, daran kann man nicht fasten, aber man sollte sich dieser Reizüberflutung entziehen. Ich meine, das macht ja Leute auch komplett verrückt, oder? Wenn ununterbrochen was Neues kommt. Man wird zappelig und so. Und das ist ja auch die Idee von Yoga. Dass man, wenn man eine Yoga-Session anfängt, dass man sich erstmal konzentriert und nicht dieses tägliche Gezappel mit in die Yoga-Session bringt. Und das hilft natürlich. Das hilft unheimlich. Dieses Fokussieren auf die minimalen Reize, die man braucht und nicht auf alles, was gerade um einen herum passiert. Also, ich glaube, der alte Begriff der Reizüberflutung passt sehr gut dazu, dass damit mit dieser Reizüberflutung Dopaminneurone übererregt werden. Aber diese Übererregung der Dopaminneurone führt, wie gesagt, nach einer halben Sekunde wieder zu einem normalen Dopaminspiegel. Das wird sehr, sehr schnell über verschiedene sehr interessante und sehr starke Kompensationsmechanismen reguliert. Dopamin wird super schön reguliert.
Das heißt, lass mich raten, wenn man also heute Leuten empfiehlt, komm mal ein bisschen runter, mach Yoga, entspann dich und lass mal die Reize ausgeschaltet, dann hat das nicht primär was mit dem Dopamin zu tun, ne, sondern mit wahrscheinlich allen möglichen anderen Stoffwechselfunktionen, oder?
Ja, also bei solchen vielen Reizen, da wird das ganze Gehirn aktiviert. Da werden 50 Milliarden Zellen im Gehirn aktiviert, mindestens, wenn nicht mehr. Das ist ein absoluter Salat, was man da macht im Gehirn mit diesen sich schnell folgenden Reizen. Ja. Als ich das erste Mal, also das ist ja schon eine Weile her, als ich das erste Mal gesehen habe, wie ein Fernseher funktioniert, das ist also vor vielen, vielen Jahren gewesen, dann war das sehr deutlich, dass da ununterbrochen wechselnde Bilder kommen. Ja. Und da wird man ja ganz verrückt. Da war ich noch nicht in der Wissenschaft. Aber man hat jetzt intuitive Gefühl, dass diese ständige Reizänderung einen komplett konfus macht. Ja. Warum? Weil das gesamte Hirn aktiv ist und überhaupt nicht mehr die Situation kontrollieren kann.
Ja, sie sagt vorhin diese Nachricht, eine Nachricht. Ich stelle mir die ganze Zeit zwei alte Damen vor, die am Gartenzaun stehen, sich unterhalten. Du, die habt ja ein Kind bekommen. Und dann, ach, erzähl mal, ach was. Und ist das auch schon Dopamin? Ich komm gerade aus diesem Bild nicht raus.
Naja, das ist ja erst einmal gar nicht so schlecht, weil das in einer Geschwindigkeit erfolgt, die das Gehirn nicht überflutet. Und zweitens ist der Informationsaustausch selber belohnend. Das ist sehr interessant.
Ja.
Außerdem produziert das Schwätzen mit dem Nachbarn ein Gefühl der sozialen Zusammengehörigkeit, was auch eine Belohnung ist und was von der Gesellschaft her sehr vernünftig ist. Mhm. Ob man es jetzt übertreibt und jede Details durch den Kakao ziehen muss, ist natürlich eine andere Frage. Aber im Prinzip ist es eine sehr vernünftige, vom Gehirn her gesehen, eine sehr vernünftige Beschäftigung.
Aber was ich interessant finde, ist, dass Sie ja einen Fokus auch auf vor allem auf die Ökonomie haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das finde ich nochmal sehr spannend, was das jetzt wiederum mit Belohnungen zu tun hat. Heißt es Aktiengeschäfte tätigen und Autos kaufen oder geht es bei Ihnen tiefer?
Naja, Ökonomie ist noch mehr als Autos kaufen. Ökonomie ist auch, wenn man in den Supermarkt geht und sich entscheidet, etwas Gesundes oder etwas Ungesundes zu kaufen. Das kostet alles Geld und das kostet alles Anstrengung. Das muss man nach Hause tragen. Ökonomie ist nicht unbedingt nur reich und dick und fett werden und ein dickes Auto fahren, sondern Ökonomie ist die gesamte Interaktion mit der Welt um Substanzen zu erhalten. Aha. Also ich muss die Proteine, die ich brauche, um meinen Körper zu versorgen, die muss ich irgendwo herbekommen, die muss ich kaufen. Und die wissenschaftliche Ökonomie ist viel grundlegender und viel, viel näher an der Biologie, als das was man so im täglichen Nachrichten hört und sieht. Die Ökonomie geht rauf, die Ökonomie geht runter. Das ist nur die Makroökonomie eines Landes. Das hat mit den konkreten Entscheidungen, die man jede Sekunde trifft, wenn man irgendetwas, zum Beispiel am Einkaufen oder so, die man macht, hat das sehr, relativ wenig zu tun. Aber die Ökonomie ist eine Lehre der Entscheidung. Man entscheidet zwischen A und B, ob man A haben will oder B haben will, ob A besser ist oder B besser ist. Die sogenannte Nutzwertmaximisierung oder Utility Maximization der Ökonomen bedeutet, dass man rationales Verhalten definieren kann in der Tendenz, das Beste zu bekommen für einen selbst.
Wie machen Sie das denn experimentell? Also dieses Entscheiden, Dinge zu tun und mit einer bestimmten Erwartungshaltung und einer Belohnung. Wie macht man das experimentell? Sie macht das doch schon viele Jahre.
Ja. Man entscheidet sich zwischen einer Tasse Kaffee und einer Tasse Tee. Okay? Also jetzt, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen im Augenblick, also möchte ich keinen Kaffee trinken. Aber ich möchte was trinken und ich habe nur die Wahl zwischen diesen beiden. Also hat für mich der Tee einen höheren Belohnungswert.
Aha.
Also wähle ich eine Tasse Tee. Okay, das ist jetzt die Entscheidung. Und ich versuche, meine Belohnung zu maximisieren, weil der Tee eben besser ist für mich als der Kaffee, weil ich Angst habe, wenn ich Kaffee trinke, wird mein Kopfschmerz schlimmer und das ist dann nicht so gut.
Aha.
Okay, und jetzt trinke ich den Tee, aber jetzt habe ich nicht aufgepasst und habe den falschen Teebeutel reingetan. Und jetzt schmeckt der Tee überhaupt nicht gut. Und dann bekomme ich über mein Dopaminsignal einen sogenannten negativen Voraussagefehler.
Aha.
Also, mein Dopaminsignal sagt mir, dass der Tee schlechter war als erwartet.
Aha.
Und was ich mache, ich werde das nächste Mal den Tee nicht wieder wählen. Vielleicht wähle ich beim nächsten Mal doch den Kaffee. Vielleicht ist ja mein Kopfweh gar nicht so schlimm. Und dann ist der Tee sehr, sehr schlecht, weil ich den Geschmack absolut nicht ausstehen kann. Aber der Kaffee ist ja vielleicht okay. Aber ich brauche auf jeden Fall Flüssigkeit, also wähle ich den Kaffee. Was wir jetzt gemacht haben, ist die Ökonomie zu verbinden mit dem sogenannten Verstärkungslernen.
Aha.
Also ich habe die Erfahrung der Belohnung benutzt, um mein Dopaminsystem zu aktivieren und das mir sagt, dass in dem Falle die Belohnung schlechter war, als ich es erwartet habe.
Aha.
Und damit würde ich den Wert dieser Belohnung reduzieren, also vom Tee, und der Wert vom Kaffee, der unverändert ist, wird automatisch höher sein, relativ zu dem verminderten Wert des Tees.
Aha.
Und da werde ich das nächste Mal den Tee wählen. Also das Dopaminsignal kam hinein, um den Wert neu zu bestimmen, den Wert zu verändern, in dem Falle von dem Tee, der mir nicht gefallen hat. Und die Ökonomie kam hinein, um die Entscheidung zu machen. nämlich das Beste in der Situation zu wählen. In dem Falle, im zweiten Fall dann den Kaffee.
Ist das auch mit Lernen verbunden? Also trägt uns dieses Dopaminsystem mit dem Lernen, mit den Erwartungen, mit enttäuschenden oder falschen Erwartungen, wie auch immer man das nennen will, trägt es dazu bei, dass wir lernen? Trägt uns das durchs Leben als Lehrmeister?
Naja, ich meine, im Grunde genommen, auch wenn Lernen gewöhnlich mit etwas viel komplizierterem verbunden ist, im Grunde genommen war das jetzt schon ein Lernvorgang. Also ich habe gelernt in dem Augenblick über ein paar Sekunden, dass der Tee, der jetzt nicht gut schmeckt, einfach nicht gut ist. Das Lernen war, mir jetzt zu sagen, der Tee ist nicht gut. Ich habe den, abstrakt gesagt, den Belohnungswert des Tees reduziert. Das ist ein Lernschritt. Das ist ein einzelner Lernschritt, der ist absolut trivial, der ist ganz klein, das passiert in einer oder zwei Sekunden, aber das ist bereits ein Lernschritt. Und wenn ich das wiederhole und ich jetzt 50 verschiedene Tees und 50 verschiedene Kaffees teste und die immer wieder vergleiche und sehe, wie die sind, dann werde ich ein Experte für Kaffee und für Tee und habe das dann gelernt. Das dauert dann viele Stunden oder Tage, aber das ist dann, was mir im gewöhnlich im Sinne des täglichen Lebens als Lernen bezeichnet. Aber der Lernvorgang, den kann man, was ich gerade gemacht habe, zurückführen auf eine einzelne Erfahrung und dann auf eine einzelne Handlung.
Mit einer bestimmten Erwartung. Machen Sie da auch Tierexperimente, wo man das sieht?
Aber natürlich, ja. Man nimmt zwei visuelle Reize, zum Beispiel Fraktale, die keinen internen Wert haben.
Das fraktale Muster, ne? Also diese.
Ja, so Muster, irgendwo. Aha. Also zwei verschiedene Muster. Und visuell geht besonders gut bei Tieren. Das ist besser als Ton und man hat auch viel mehr Möglichkeiten, da ran zu spielen, die zu ändern. Aha. Und ja, die beiden visuellen, also die beiden Bilder präsentiert man gleichzeitig. Und das Tier, eine Ratte, ein Affe, eine Maus oder auch ein Mensch, dann wählt eine von den beiden, indem er zum Beispiel den einen Reiz berührt über einen berührungsempfindlichen Bildschirm. Und dann bekommt man etwas, also zum Beispiel eine Tropfen Affensaft, was für Tiere gut ist, auch für Menschen interessant ist. Okay, so weiß ich, der eine Reiz hat jetzt mit Apfelsaft was zu tun. Ich versuche es gleich nochmal, um zu schauen, ob es wirklich stimmt. Und es bestätigt sich dann. Okay, gut. Und der andere Reiz, dann, wenn ich den berühre, bekomme ich einen Tropfen Wasser. Okay, gut. Wasser ist auch ganz gut, aber das mag ich vielleicht nicht so gerne. Also habe ich jetzt zwischen zwei Bildern, die in Wirklichkeit die Wahl zwischen Apfelsaft und Wasser ist. Und wenn der Apfelsaft nicht zu sauer ist und so weiter, dann würde ich vielleicht den Apfelsaft vorziehen. Also werde ich das nächste Mal den Apfelsaft wieder nehmen. Und was ich jetzt auch machen kann, ich kann zum Beispiel die Menge von dem Wasser erhöhen und den Apfelsaft lassen. Und gewöhnlich spielen Tiere und Menschen ein bisschen herum. Die machen nicht immer das Gleiche, sondern die probieren auch immer das Wasser. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Wasserreiz wähle und sehe, dass das sehr, sehr viel Wasser produziert und ich bin gerade sehr durstig, dann würde ich vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr diesen Wasserreiz wählen und am Ende 70% den Wasserreiz und 30% den anderen Reiz wählen. Dann haben wir eine sehr schöne stochastische Wahlsituation, die in der Ökonomie perfekt konzeptuell ausgearbeitet ist. Und der Wechsel zwischen diesen einzelnen Reizen, der beruht auf der Erfahrung. Und diese Erfahrung wird eben über diese Dopaminzellen vermittelt. Die Dopaminzellen bestimmen, wie hoch der Belohnungswert von diesen beiden Reizen ist.
Aber das bringe ich nochmal zu der Frage, kann man sich bestimmte Dinge bewusst machen im Alltag, wenn man weiß, mein Dopaminsystem reagiert so und so, ich lasse mich nicht mehr überrumpeln. Geht es tatsächlich oder wie ist das? Also das heißt, neue Belohnung, stärkerer Reiz?
Ja, man kann sich, ich meine, ich kann es beeinflussen, indem ich mich anderen Reizen aussetze. Das kann indirekt, ja. Aber ich meine, es ist immer gut, sich Sachen zu überlegen. Ja. Wie würde jetzt ein Belohnungssystem reagieren darauf, dass ich jetzt zum Beispiel zu viel Fleisch esse und genau weiß, das ist nicht gut für meine Gesundheit aus irgendeinem Grund. Wenn man sich das überlegt, dann bringt man sich diese Fragestellung und diese Entscheidung zu Bewusstsein und Ob man das jetzt über Dopamin macht oder ob man das über irgendwas Abstraktes macht, wie zum Beispiel Religion, das ist jetzt ziemlich egal. Aber solange man irgendetwas nimmt, um sich einer Situation bewusst zu machen, einer Entscheidung bewusst zu machen, ist es sicherlich vernünftig. Man sollte jetzt nicht komplett sich verrückt machen, sich nicht in zu viele Ängste bringen, aber sich Sachen überlegen, bevor man was entscheidet, anstatt automatisch dem nachzugehen, ist sicher immer gut. Und wenn man dazu die Erklärung für Dopaminzellen braucht, dann ist das sicherlich auch nicht falsch. Okay, aber meine Dopaminzellen sagen mir, ich soll das und das tun. Naja, das ist natürlich schon ein bisschen.
Die sind alle in den Haaren herbeigezogen. Es gibt aber, ja, habe ich gelesen, durchaus so einen Zusammenhang zwischen Alkohol, Drogenmissbrauch und Dopamin. Also ich habe es nicht ganz verstanden, das Dopaminsystem, obwohl man weiß, dass es einem nicht gut tut, aber doch irgendwie diesen Suchtdruck erzeugt. Ist das richtig? Habe ich das falsch verstanden? Oder ist da was Wahres dran?
Nein, das ist ja ganz richtig. Die Überstimulation des Dopaminsystems oder genau gesagt die Überstimulation der Dopaminrezeptoren, ja, das sind am Ende die Moleküle, auf die Dopamin-Neurone Dopamin freisetzen. Die Überstimulation aller Dopamin-Mechanismen kann zur Sucht führen. Und zwar wahrscheinlich, weil die Kompensations- und die Kontrollmechanismen im Gehirn einfach auf diese modernen, starken Einflüsse nicht gebaut sind. Es gibt einfach keinen Kontrollmechanismus, wenn man die Dopaminrezeptoren zu stark stimuliert. Vereinfacht gesagt, führt es dazu, dass man süchtig wird und es dann immer mehr, immer wieder haben will und immer mehr braucht.
Und das ist tatsächlich so, dass Drogen hier dieses Überreizen tatsächlich physiologisch auslösen?
Die Drogen sind die perfekten Moleküle, um das Dopaminsystem komplett verrückt zu machen, weil alle Drogen, einschließlich Alkohol, die Dopaminfreisetzung erhöht und damit den Rezeptor vollkommen überstimuliert. Der Rezeptor hat sich von der Evolution her so entwickelt, dass er die mit den Dopaminmolekülen, die von der normalen Aktivität, den normalen Antworten der Dopaminneurone auf Belohnungen, dass er damit fertig wird. Aber die Drogen und der Alkohol, die schließen dieses System kurz. Die aktivieren auf der einen Seite die Dopaminzellen, auf der anderen Seite führen sie zu so einer massiven Stimulation der Dopaminrezeptoren, wie es in der Evolution niemals vorher gekommen ist. Ich meine, Alkohol gibt es, ich weiß nicht, ob es bei Tieren gibt und so, das gibt aber erst seit ein paar tausend Jahren. Die Evolution geht erheblich langsamer. Die Dopaminrezeptoren sind vollkommen überfordert von dieser extremen Stimulation von Dopamin durch die artifizielle Dopaminfreisetzung, durch die Erregung. Die normale Dopaminantwort auf Belohnungen, das ist kein Problem. Damit werden die Dopaminrezeptoren und die Neurone, die dahinter kommen, werden fertig.
Dieses Überstimulieren, heißt das genau das, was Sie vorhin beschrieben haben? Ich will den Reiz wieder und wieder haben. Also dieses Experiment aus den 50er Jahren, ist es so ähnlich oder was ist das Ergebnis dann?
Ja, nicht ganz. Der Reiz, bei diesen schnell wechselnden Bildern und so oder diesen neuen sozialen Interaktionen, die man alle 10 Sekunden sieht oder so, der geht ja immer noch über die Dopaminneurone selbst. Damit werden die Neurones aktiviert und die Dopaminfreisetzung hat dann seine Grenzen. Der wird bestimmt durch die natürliche Aktivierung der Dopaminzellen auf diese artifiziellen Reizen. Da wird nichts kurz geschlossen. Die Drogen selber, die schließen das kurz. Deswegen ist die sogenannte Sucht auf soziale Reize und so, das ist die Dopaminsucht, das ist nicht das Gleiche wie die Drogensucht, obwohl das häufig im gleichen Sinne benutzt wird.
Und ich habe gelesen, dass selbst wenn man keine Drogen mehr nimmt, dass dieser Suchtdruck bleibt oder weiß gar nicht, wie der Fachterminus ist, also bei einem Alkoholiker zum Beispiel, der trocken ist und dann aber dennoch immer wieder dieses Gefühl hat, in dieser Situation würde ich gerne eintrinken. Ist das tatsächlich auch eine langfristige Veränderung durch das Dopaminsystem?
Sicherlich ja, aber nicht ausschließlich. Ich meine, die Sucht besteht darin, dass die Dopaminrezeptoren zu viel Dopamin erwarten und dass sie überreagieren und dass, wenn sie das nicht bekommen, dass man sich dann schlecht fühlt und dann die Drogen wieder braucht. Also es wird einfach, die normale Dopaminaktivierung durch Belohnungsreize verändert nicht permanent die Sensibilität, die Empfindlichkeit der Dopaminrezeptoren. Ja. Aber die Überstimulation durch Alkohol und Drogen und so verändert die Sensibilität in einer Weise, dass man mehr braucht. Aha. Und aber warum dann ein Alkoholiker, der dann irgendwo an seinem alten, an seiner Wirtschaft vorbeigeht und dann plötzlich unbedingt sofort rückfällig werden wird, das ist, dann ist schon noch ein bisschen komplizierter vermutlich.
Ja,
aber auf der anderen Seite, die Dopaminrezeptoren erwarten mehr Stimulation. Ob das vollkommen rückgängig werden wird, wenn man entwöhnt wird oder nicht, ist sehr fraglich. Wie man sieht, vom Verhalten her gibt es halt doch immer wieder Rückfälle. Also wenn man die Dopaminrezeptoren einmal verrückt macht, kommen sie gewöhnlich nicht mehr ganz auf normal zurück. Und deswegen sollte man nicht damit anfangen.
Ja.
Es hat eine Konsequenz, was man tut. Und man sollte mit seinem Gehirn vorsichtig sein. Man sieht nicht, was mit dem Gehirn passiert. Wenn ich mir immer auf meine Hand mit einem Hammer haue, dann sehe ich schon, dass die Hand dann blau wird. Mhm. Aber dass das Gehirn blau wird, das sehe ich nicht. Aber das ist genau das Gleiche, was passiert.
Ist ein bisschen wie der Schweinsgalopp durch die Themen und wir sind fast am Ende der Zeit. Aber dann habe ich nochmal die Frage, das habe ich auch irgendwo aufgeschnappt, dass Dopamin dazu auch führt, dass man immer mehr von etwas möchte. Ist das zu vereinfacht dargestellt oder treibt mich das tatsächlich an, immer ein größeres Auto zu kaufen?
Naja, das ist eine generelle Überlegung, die man im täglichen Leben sieht, dass man immer mehr will. Also, wenn der Nachbar ein größeres Auto hat, will ich auch jetzt eins haben oder irgend sowas. Oder mein altes Auto ist nicht genug, ich brauche ein besseres. Das ist eine tägliche Erfahrung. Aber man kann das beziehen auf die Dopaminneurone. Und zwar, da müssen wir jetzt konkret über diesen Voraussagefehler sprechen.
Aha.
Wenn die Belohnung besser ist als erwartet, dann möchte man diese Belohnung haben. Und wenn man das aber dann macht, dann wird der Belohnungswert erhöht. Und wenn man das nächste Mal mehr haben will als den jetzt erhöhten Belohnungswert, braucht man noch mehr Belohnung.
Aha.
Und die Dopaminzellen zeigen eben diesen erhöhten Belohnungswert an, also den sogenannten positiven Voraussagefehler. Aha. Dopamin-Neurone sind erregt, wenn die Belohnung besser ist als erwartet. Und dieses Dopaminsignal, was dabei auftritt, führt dann dazu, dass der Belohnungswert erhöht wird. Und wenn man diesen positiven Belohnungsfehler wieder haben will, dann muss man mehr Belohnung haben. Warum will man diesen positiven Belohnungsfehler? Das kennen wir von Tierexperimenten. Wenn man Dopaminneurone reizt mit Parametern, die diesen positiven Belohnungsfehler Antwort der Dopaminzellen widerspiegelt oder repliziert, dann gehen die Tiere dem nach. Tiere wollen einen positiven Dopamin-Belohnungsfehler-Antwort haben. Also jetzt wird es kompliziert.
Ja.
Tiere möchten mehr Dopamin-Ausschüttung haben und die tritt nur auf, wenn die Belohnung besser ist, als sie vorausgesehen ist. Aber diese Dopamin-Ausschüttung führt dazu, dass die Belohnung erhöht wird und dass man das nächste Mal noch höhere Belohnung braucht. Und damit sucht man mehr und mehr und mehr. Das ist eine Erklärung, warum man häufig Menschen und Tiere immer mehr und mehr und mehr haben wollen.
Das klingt für mich evolutionär so ein bisschen wieder nach den Tieren, die saftigste Weide finden, um sich reproduzieren zu können. So ein bisschen in diese Richtung, oder? Evolutionär betrachtet.
Weiß ich nicht. Einfach, ja, es ist evolutionär sicher ein sehr vernünftiger Mechanismus, mehr und mehr und mehr zu haben, weil man dann sicher ist, dass man das Maximum kriegt, was man haben will. Weil es gibt ja auch Zeiten der Dürre oder es gibt auch andere Individuen, die einem das Zeug wegnehmen. Also es ist schon vernünftig, die Belohnung zu maximisieren.
Ja.
Vor 200 Jahren waren die Mehrheit der Menschheit hungrig, oder? Und die so einen Mechanismus nicht hatten, um sich das beste Futter, das beste Essen zu besorgen, die sind dann gestorben. Die sieht man nicht mehr. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Welt nicht immer so gut aussah wie im Augenblick. Und die Evolution ist Millionen Jahre alt und die Individuen, die Spezies, die jetzt überlebt haben, die Individuen, die jetzt leben, die haben es geschafft, durch die Evolution durchzukommen und durch diese komplizierten Situationen, in denen Belohnungen oder eben Futter und Essen und sowas und Moleküle, Proteine und so nicht immer in Vielfalt oder in Überfluss vorhanden waren. Also mit der Perspektive kann man dieses ewig mehr wollen, kann man da sehr gut verstehen.
Ja, Sie sagen gerade in dieses ewig mehr wollen, in Zeiten des Konsumismus klingt das schädlich, aber evolutionär betrachtet durchaus sinnvoll. Eine letzte Frage habe ich noch. Ist Dopamin jedes Hormon, das dazu beiträgt, dass wir morgens aufstehen? oder nicht?
Nein, also konkret gesagt ist Dopamin eigentlich kein Hormon. Von der wissenschaftlichen Definition ist ein Hormon ein Molekül, das im Blut transportiert wird und dann auf spezifische Rezeptoren wirkt. Während Dopamin ist ein Neurotransmitter, der ausgeschüttet wird von Neuronen und nur dort ausgeschüttet wird, wo diese Neuronen sind.
Jawohl, ja.
Aber morgen aufstehen, na, das glaube ich nicht. Ja, vielleicht die Voraussage von Belohnung, wenn man sich auf den Tag freut. Natürlich treibt man das aus dem Bett, das ist richtig, ja.
Ja, ich dachte, der Morgenkaffee, nicht wahr? Und die Belohnung.
Ah, der Morgenkaffee, ja, zum Beispiel.
Vielleicht.
Ja, manche Leute mögen sehr gerne Kaffee trinken und das treibt sie am Morgen aus dem Bett.
Ja. Wer weiß. Ja, ich danke Ihnen sehr, das war wirklich ein Schweinsgalopp durch die Themen. Danke, dass Sie mir gefolgt sind.
Okay, gut, sehr nett. Vielen Dank für das Gespräch.
Alle, die noch mehr über Dopamin erfahren wollen, finden im aktuellen Heft von Bild der Wissenschaft und online auf wissenschaft.de ein ausführliches Porträt über diesen faszinierenden Botenstoff. Im Titelthema der Juni-Ausgabe geht es dann um Softwareagenten und schlaue Roboter. Darin gehen wir der Frage nach, wozu die KI tatsächlich fähig ist und wo schlaue Maschinen an ihre Grenzen stoßen. Den Link zu den Artikeln gibt es in den Shownotes. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich dann mit Metin Tolan von der Technischen Universität Dortmund über die Physik des Fußballs und das Wunder der Bananenflanke. Über Feedback freuen wir uns jederzeit. Meldet euch gerne per Mail oder über Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.